Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Voi, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de.
So, die Blindenfußball-Bundesliga-Saison ist zu Ende. Die SFBG Blister Marburg ist deutscher Meister und damit ein herzliches Moin Moin zu einer neuen Folge von Voi, der Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann. Ja, ein packendes Finale, das dann letztendlich die Zuschauer in Saarbrücken bewundern durften zwischen der SFBG Blister Marburg und dem FC St. Pauli. Am Ende setzten sich die Hessen mit 4:2 nach 6-Meter-Schießen durch. Und einer der prägenden Figuren dieses Aufeinandertreffens war Tammy Kuttig und der ist heute mein Gast. Hallo Tammy.
Hallo.
Ja Tammy, also erstmal die Frage, ist die Meisterschale, das Tablett, der Meisterteller, wir haben ja in der Players Night, wie es so immer so denglisch heißt, ja mal gerätselt, ist sie denn noch heil? Ich erinnere mich da unter anderem an Sergio Ramos, 2011 Champions-League-Titel geholt mit Real Madrid. Der hat dann auf diesem Triumphbus die Champions-League-Trophäe fallen lassen und der Bus ist dann mal drüber gefallen und dann ist der, ja, die Trophäe, der Pokal in Einzelteile zerbrochen.
Ja, das war bei uns nicht so. Also die ist wohlbekommen, also ist gut angekommen bei uns in der Jugendherberge dann, also wo wir übernachtet haben. Ich weiß gar nicht, ob wir sie beim Feiern dabei hatten. Ich glaube schon, aber Sepp Themel hat immer die ganze Zeit gut drauf aufgepasst. Wir hatten noch einmal die verrückte Idee, das Ding mit Klopfern zu füllen und dann, damit wir mal aus der Schale trinken können sozusagen, weil es ja nur eine flache Scheibe ist, haben wir dann aber letztendlich, fand ich ein bisschen blöd, leider nicht gemacht, aber ja, so ist es.
Sollte es mir zu denken geben, dass du dich nicht daran erinnern kannst, dass ihr die Meisterschale, Trophäe, Tablett mitgenommen hattet? September hat sie doch dauerhaft strahlend präsentiert.
Ja, das habe ich schon noch mitbekommen, aber ich weiß nicht, wir waren danach noch im Club bis um 4 Uhr und ich weiß nicht, ob er sie die ganze Zeit da dabei hatte. Das glaube ich nämlich nicht.
Also es war bei euch schon eine feuchtfröhliche Nacht.
Kann man so sagen.
Eieieiei. Ja, vor allen Dingen habt ihr auch ja eure Durststrecke vorübergehend erstmal beendet. Ne? Also 2016, letzter Meistertitel, 2017 wart ihr ja im 6-Meter-Schießen an, eben St. Pauli gescheitert. Und jetzt habt ihr, ja, seid ihr mit Stuttgart wieder Rekordmeister tatsächlich.
Hat Stuttgart nicht noch einen Titel mehr?
Stimmt, ich habe tatsächlich, ja, ist tatsächlich so, 6. Ich habe gerade die Tabelle gehabt von 2017, Stand 2017. Mann. Also Stuttgart hat jetzt 6. Das heißt also, ihr seid wieder nur noch ein hinten dran. So mache ich es jetzt natürlich richtig.
Genau, ja.
War es denn so eine kleine Revanche für die Niederlage gegen St. Pauli von 2017?
Also für mich persönlich jetzt nicht, weil ich habe zu dem Zeitpunkt ja beim BVB gespielt. Aber ich glaube für die Mannschaft auf jeden Fall schon. Also gerade Björn und Tommy, die waren ja auch beide Stammspieler im Finale damals. Und das waren sie jetzt auch wieder. Aber ich glaube, das war einfach eine Genugtuung für die, dann auch einfach mal jetzt diesen Titel dann doch zu holen. Vor allem, weil es einfach genauso aussah wie vor 2 Jahren, bloß umgekehrt. Also damals waren wir eben weit voraus Tabellenführer und überhaupt nicht mehr einzuholen. Und dann haben wir es eben weggegeben und jetzt mussten die Paulianer mal dran glauben.
Und vor allen Dingen Sepp Themel als Nationalmannschaftstorhüter hat jetzt tatsächlich seinen ersten Meistertitel.
Ja, richtig, genau. Hat ja vorher mal bei Chemnitz gespielt.
Genau, hat ja vorher bei Chemnitz gespielt. Ich glaube, einmal wurden sie Zweiter oder Dritter. Ich glaube, Zweiter sogar.
Das kann sein, ja. Da haben wir einen Last-Minute-Treffer gegen Stuttgart gemacht und sind dann auch Meister geworden, ja. Es war unsere letzte Meisterschaft in Freiburg.
Ja, ich wollte gerade sagen, also vor allen Dingen, ich erinnere mich da an Manfred Dunsing vor der Saison, der da sehr verhalten und sehr vorsichtig gegenüber euren Erwartungen sich äußerte, weil ihr, ja, ich will nicht sagen FC Hollywood, aber viele Spieler nicht aus Marburg, sondern weit her, Sepp Themel kommt unter anderem ja aus Sachsen, da hat er natürlich gesagt, ja, das wird es natürlich schwer, dann, Teamchemie habt ihr, weil ihr ja größtenteils Nationalspieler seid, mit dir, mit Sepp Themel, mit Ali Can, Pektas, Tommy Horn hat ja auch mal Nationalmannschaft gespielt. Also, was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben, dass ihr euch da durchgesetzt habt im 6-Meter-Schießen?
Also, Ich glaube, man hat das schon, ich habe das natürlich während das 6-Meter-Schießen war, nicht gesehen, aber mir wurde es dann danach mitgeteilt. Ich glaube schon, dass wir mehr wollten, tatsächlich. Wir waren uns absolut sicher, gerade die drei Schützen, Tommy, ich und Ali, also so nach der Reihenfolge, wussten, dass wir die Dinger reinmachen werden. Und das hat man schon gesehen, weil wir standen tatsächlich wirklich sehr eng beieinander, haben uns so mehr oder weniger im Arm gehabt, so wie man das vom Elfmeterschießen oder 6-Meter-Schießen kennt. Und St. Pauli stand eher in so einer losen Verbindung rum, jeder Spieler so ein bisschen für sich. Manche saßen sogar wohl am Boden. Da hat man, glaube ich, schon die auch an der Körperhaltung gemerkt, dass wir mehr wollten. Und jetzt auch über die Saison, wir hatten das echt schwer, gerade am Anfang uns reinzufinden, weil, wie du sagst, wir aus unterschiedlichen Regionen kommen und das ja schon fast sowas wie eine Nationalmannschaft ist, die sich da zusammensetzt aus mehreren Spielern aus unterschiedlichen Regionen. Und ja, wir hatten es da schwer, wir haben uns aber gut reingefunden. Wir kennen uns zum Glück auch alle sehr gut, noch von unserer Schulzeit aus Marburg. Und deswegen, glaube ich, sind wir einfach auch zu einem sehr guten Team geworden über die Saison hinweg.
War letzten Endes das Momentum auch ein Stück weit auf eurer Seite? Also, wir haben es ja schon während der Spielbeschreibung gehört. St. Pauli hat vorgelegt mit 1-0 und mit 2-1. Ihr seid immer wieder zurückgekommen, habt dann sogar noch die Chance letzten Endes auf den Lucky Punch mit Tommy Horn, der, ich glaube, im ersten von, wenn man den jetzt mal mitzählt, den 7. Versuch vom 6-Meter-Punkt scheitert. Habt da die Chance letzten Endes schon in der regulären Spielzeit alles dingfest zu machen und habt euch davon nicht unterkriegen lassen. War da auch ein Stück weit das Momentum auf eurer Seite?
Ja, ich denke schon. Also man muss natürlich sagen, das 2-1 für Pauli war natürlich auch ein Eigentor von Ali. Unabsichtlich natürlich, sonst das würde er ja nicht extra machen, aber das muss man einfach sagen und wir haben halt einfach nicht aufgesteckt. Also wir haben direkt nach dem 1-1, nach dem 1-0 haben wir direkt die Antwort gegeben und dann sind wir aus der Pause rausgekommen und haben auch direkt wieder zurückgeschlagen. Und gut, dass Tommy seinen ersten Sechser da dann kurz vor Schluss vergibt. Ich meine, der hat alle Sechser bisher verwandelt in dieser Saison gehabt und nur diesen einen nicht. Ist ein bisschen schade, aber der hat ja wohl auch den Außenpfosten gestreift. Deswegen ist das nicht so schlimm.
Wie wichtig war es denn letztendlich oder war es seine Entscheidung, dass er dann nochmal antritt im 6-Meter-Schießen, dass er von sich aus sagt, ey Jungs, ich mache den ja, Fehler, will ich jetzt nicht sagen, war ja wirklich hauchzart am linken Pfosten vorbei, dass er sagt, ey Leute, ich mache den jetzt rein?
Ja, also das Trainerteam hat einfach jeden gefragt, wie sieht's aus, fühlt ihr euch fit, macht ihr das Ding? Und wir drei haben auf jeden Fall, ich glaube, der Rest hat auch ja gesagt, bei denen habe ich es nicht so mitbekommen. Wir wollten alle schießen und die Trainer, da gab es dann gar keine Diskussion, haben gleich gesagt, okay, Tommy fängt sofort an als unser stärkster Schütze. Hat eben jetzt auch, ich glaube, von 5, 6 Metern 4 gemacht über die Saison hinweg und das waren auch wirklich wichtige Last-Minute-Tor gegen Stuttgart. Da war klar, dass Tommy schießen wird, auf jeden Fall.
Ich wollte sagen, in Dortmund war es gegen Stuttgart und gegen Dortmund? Nee.
Gegen Dortmund hat er, glaube ich, auch getroffen, ja.
Ja. Also es waren zahlreiche 6 Meter da letzten Endes dabei. Nimm uns mit auf so eine kleine Zeitreise. Tiblischer Platz. Samstagnachmittag, schönes Wetter tatsächlich, muss man an dieser Stelle so sagen. Hatten wir in der Saison jetzt nicht unbedingt das Glück. Ich erinnere an Dortmund, wo das Spiel abgebrochen werden musste oder unterbrochen werden musste. Aufgrund des Hagels in Stolberg war ja auch nicht gerade das beste Wetter. Und irgendwann nach 16 Uhr, nachdem das Spiel dann letztendlich angepfiffen wurde von euch, St. Pauli führt mit 1-0 durch Joni Tönsing. Welche Gedanken gehen einem durch den Kopf? Denn St. Pauli war ja mit dem 1-0 auch im Rücken ein Stück weit spielbestimmt.
Ja, sie waren spielbestimmt, aber sie, also ich meine, ich weiß nicht, wenn Pauli versucht, spielbestimmt zu sein, dann stellen sie sich in der Regel hinten rein. Das ist ein ziemlich großer Fehler. Dadurch haben Ali und ich halt viel Platz. Weiß ich nicht, ob ich das so gemacht hätte. Wir waren auf jeden Fall darauf vorbereitet. Unsere Trainer haben uns gesagt, es kann sein, dass wir in Rückstand geraten, weil gerade Joni auch einfach super drauf ist. Vorher war ja auch, das 1-0 kam ja nicht so aus dem Nichts. Ich meine, vorher hat er ja auch mal an den Pfosten geschossen, soweit ich mich erinnere. Und da muss man einfach sagen, wir waren darauf vorbereitet und waren für das Spiel mit allen Wassern gewaschen. Das muss man einfach sagen, haben die Trainer sehr gute Arbeit geleistet.
War das auch letztendlich der Schlüssel zum Erfolg, die veränderte Taktik der Kiezkicker? Was mir tatsächlich auch gefallen ist, was du so ein Stück weit ansprichst, ist nach dem 2-1 sehr, also insbesondere nach dem 2-1, dass St. Pauli sich hat zurückgezogen und damit halt euch relativ viel Freiraum. Alicjan hat dann sehr viele Fouls gezogen, teilweise im 10-12-Meter-Bereich. Insbesondere für dich und natürlich auch für Ali eine sehr, sehr interessante Freischussposition. Hätte man da nicht einfach sagen können, ey Leute, wir haben das Selbstbewusstsein, wir haben aus 10 regulären Spieltagen 8 gewonnen, 2 nur unentschieden gespielt, also kein einziges verloren. Wir haben das Selbstbewusstsein, wir machen da weiter Druck, weil ich meine, das hat, ich glaube, 35 Minuten vorher gehalten. Ihr habt ja relativ spät erst den Ausgleich gemacht. Hätte man da nicht einfach an der Taktik aus Kiezkicker-Sicht beibehalten müssen?
Naja, also ich habe nicht das Gefühl gehabt im Spiel, dass die St. Paulianer bis auf vielleicht die ersten 7 Minuten des Spiels, aber ab der 7. Minute ungefähr, war das eher schon so ein bisschen, haben sie sich schon stark zurückgezogen und war so ein Hintenreingestelle. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie groß ihre Taktik dann danach nochmal verändert haben und nochmal defensiver geworden sind, weil man eben auch sehen muss, wir haben den Ausgleich relativ spät gemacht, aber wir sind auch wirklich sehr gut durchgekommen teilweise und wurden dann auch gelegt, wie du es vorhin schon gesagt hast, also gab auch gute Freistoßsituationen für uns, die wir leider nicht nutzen konnten, aber da muss man auch sagen, Pauli hat sich tatsächlich zu sehr hinten reindrücken lassen und naja, wenn sie sich hinten reindrücken lassen, dann müssen sie eben gegen die zwei stärksten Spieler unserer Mannschaft die Zweikämpfe führen. Und ich weiß nicht, ob das so klug ist. Also ich würde lieber die Zweikämpfe gegen jemanden Unerfahreneres führen. Und das fand ich aus meiner Sicht, haben sie jetzt nicht so klug gemacht. Muss man taktisch sagen, ja.
Niklas Schubert war tatsächlich nach dem Spiel kurz vor der Siegerehrung bei uns im Interview, hat zwar keine Minute gespielt, aber war natürlich auch freudestrahlend, hat natürlich auch einen Anteil daran. Unter anderem war ja er ja derjenige, der bei eurem Heimspieltag gegen Stuttgart in der letzten Minute den 1-1-Ausgleich erzielte. Der sprach zum Beispiel von einer Freundschaft mit St. Pauli und hätte es eigentlich beiden Mannschaften gegönnt. Wie ist diese Freundschaft zu verstehen? Wie ist sie entstanden? Auch durch die Nationalspieler oder?
Also diese Freundschaft besteht schon sehr, sehr lange. Also Marburg und Pauli sind eigentlich zwei Mannschaften, die sich super gut verstehen. Die Spieler auch einfach untereinander, das kam nicht erst durch die Nationalmannschaft. War auch früher schon so, wo St. Pauli eigentlich schon die ganze Zeit die rote Laterne mit Chemnitz versucht hat, irgendwie abzugeben. Und auch da haben wir uns immer schon sehr gut verstanden. Wie das wirklich zustande kam, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Aber das geht schon tatsächlich jetzt über Jahre und ich muss auch sagen, Pauli ist wirklich, also gerade die Spieler sind auch wirklich einfach ein sehr, sehr faires Team und auch einfach die haben Spaß am Fußball und genau das zeichnet uns eben auch aus und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, die beiden Mannschaften und deswegen kommen wir so gut miteinander klar.
Du hast es angesprochen, ein faires Team, also Felix Amrain und ich durften ja letzten Endes das Finale begleiten. Per Audiodeskription und was uns halt zum Beispiel aufgefallen ist, ist Rasmus Nahes, also positiv aufgefallen. Der zum einen erstmal, als er am 6-Meter-Punkt stand, hat er noch gesagt, ich glaube, er
lass uns Spaß haben.
Genau, lass uns Spaß haben. Unabhängig davon, wie jetzt der 6 Meter ausgeht, gut, er hat verschossen. Das ist natürlich, war für euch letztendlich der Dosenöffner oder für dich letztendlich der Dosenöffner, weil du ja den entscheidenden Sechser reingemacht hattest. Aber was mir halt oder uns halt auch imponiert hat, war, dass er sofort nach dem Spiel, während ihr noch gejubelt habt, ist er sofort zu euch gegangen und hat sofort gratuliert, wie ein fairer Sportsmann. Und da kann man tatsächlich nur den imaginären Hut ziehen, was Felix und ich an dieser Stelle auch getan haben. Aber es war sehr toller Sportsgeist, muss man an dieser Stelle so sagen.
Ja, und das ist tatsächlich auch einfach so. Also eigentlich, ich würde jetzt keinen Spieler von St. Pauli rausnehmen, der das nicht machen würde, der nicht so fair sein würde. Also gerade wenn ich an Jonathan Tönsing denke, Paul Ruge und die ganzen anderen. Also da muss man einfach sagen, super faire Mannschaft. Und ich glaube, das wäre von unserer Seite, ich glaube, wir wären ein bisschen mehr geknickt gewesen, vielleicht. Kann ich mir gut vorstellen und hätten erstmal mit uns selbst zu kämpfen gehabt, aber da wäre auch jeder andere genauso drauf gewesen, eben weil diese Freundschaft besteht zwischen den beiden Mannschaften.
Wobei die natürlich auch, klar, mit den Tränen zu kämpfen hatte, mit der Enttäuschung. Ich meine, die sind jetzt zum zweiten Mal, also zum einen erstmal zum dritten Mal in Serie im Finale, seit es ja letztendlich diese Platzierungsspiele gibt. Und zum zweiten Mal scheitern sie jetzt hintereinander und wieder mal, ja, so knapp. Ich meine, Stuttgart fällt ja noch ein Stück weit, na, nicht so knapp, weil St. Pauli da wirklich nervös agiert hatte. Das hatte ja Wolf Schmidt letztendlich auch bei dem Spiel selber gesagt. Und dann kommen sie ja durch Serdals Todesmonas ja wirklich nochmal in die Partie zurück. Aber man hatte ja aus Kiezkicker-Sicht letzten Endes in Saarbrücken schon wirklich anderthalb Hände am Pokal, weil man hat zweimal geführt, kriegt spät noch das 2-2, ich glaube in der 36. Minute, also 4 Minuten vor Ende. Das ist natürlich bitter.
Ja, das ist bitter. Ich würde aber auch sagen, da wird St. Pauli aber auch zukünftig besser werden eben durch solche Erfahrungen. Sie müssen solche Erfahrungen machen. Ich meine, man muss sich mal das Durchschnittsalter der Mannschaft angucken und dann eben das mit unserer Mannschaft vergleichen. Ich meine, wir spielen tatsächlich viele Spieler, also gerade Tommy Horn, Ali und ich spielen seit 2007, seitdem es Blindenfußball gibt. Und da waren die von St. Pauli einfach noch kleine Knirpse. Und das muss man einfach sagen, da fehlt auch die Erfahrung noch, wirklich sowas dann auch runterzuspielen und auszuspielen. Das werden sie noch bekommen und da müssen wir uns dann auch wirklich in Acht nehmen. Das muss man auch sagen, aber wir haben das echt gut gemacht, gegengehalten und unsere Erfahrung ausgenutzt.
Danke an dieser Stelle danke an dieser Stelle, Tammy. So, alle Zeit muss sein, alle Richtigkeit muss es dann letztendlich auch in der Formulierung haben. Nach einem kurzen Werbespot geht's weiter und dann schnacken wir noch über die EM, die letztendlich in 2 Wochen losgeht. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu Voi, der Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann, und auch weiterhin meinem Gast, Tammy Kuttig. Hallo, Tammy.
Hallo.
Ja, nach der Bundesliga ist vor der Europameisterschaft. Wann geht's für euch in Richtung Rom?
Also wir werden, so wie ich das gehört habe, ab 13. fliegen. Und sind aber am 12. schon in Marburg untergebracht in einem 5-Sterne-Hotel, wo wir es uns nochmal gut gehen lassen vor der EM und nochmal ein Training auch haben werden da, weil wir haben ja dann auch die Banden von der Europameisterschaft in Marburg stehen, mit den Toren auch. Und da freue ich mich auch schon mega drauf. Also praktisch jetzt nächste Woche Freitag geht's für uns wirklich los.
Ich wollte gerade sagen, also die Banden sind ja tatsächlich dann internationale Rahmenbedingungen oder Richtlinien, sage ich mal so, anders als ja in der Bundesliga. Und natürlich auch das Verletzungsrisiko zu minimieren. Was gefällt dir persönlich besser?
Also ich finde, die schrägen Banden sind natürlich anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man nur die steilen Banden von der Bundesliga kennt. Aber ich finde die tatsächlich angenehmer, weil viele sagen, durch das Angeschrägte könnte man sich eher verletzen, das glaube ich aber nicht. Also da wird viel abgefangen dadurch, dass die Bande schräg ist, und ich finde es sehr schön, damit auch zu spielen. Also gerade auch was Abwürfe angeht, glaube ich, ist das für Torhüter natürlich auch nochmal ein Stück einfacher als bei den geraden Banden.
Was überwiegt derzeit bei dir? Anspannung, Vorfreude, beides so auf gleicher Ebene?
Also angespannt bin ich noch gar nicht. Ich glaube, das wird erst tatsächlich kommen, wenn wir in Rom sind und uns so langsam bewusst wird, dass wir die Engländer vor der Brust haben als erstes Spiel. Vorfreude ist natürlich absolut da und jetzt nochmal der Wille, alles Mögliche in der Zeit, die ich jetzt noch vor der EM habe, rauszuholen, sowohl Regeneration als auch, dass man vielleicht was mit dem Ball macht. Gestern war ich nochmal 2 Stunden auf dem Fußballplatz. Und da ist es natürlich, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel macht und sich so ein bisschen kontrollieren, aber da sind wir auch gut beraten mit unserem Mannschaftsarzt.
Ja, der Kader ist ja letztendlich bekannt, Sepp Themel und Nick Lerdecke im Tor, Rasmus Najes, Lukas Mirek, Alex Fangmann, ja, Tammy Kutti himself, Alican Pektas, Jonathan Tönsing, Ted Altunbasch und Hassan Koperan. Wenn ich nicht gerade jemanden vergessen habe, müsste nur noch Mulgitta Russom überbleiben, der aber nicht nominiert wurde.
Genau, also der ist sozusagen auf der Warteposition und es heißt, dass falls nochmal was passieren sollte, jetzt
wir
ist das
es aber nicht, ne? Also
natürlich, jetzt ist das Risiko ja auch sehr gering, dass nochmal was passiert, aber es hätte ja auch wirklich jetzt sein können an dem Finalspieltag, dass da nochmal was passiert. Ich meine, Rasmus Najes ist ja auch noch einmal umgeknickt im Finale, soweit ich das weiß, und hat ziemlich hat, glaube ich, ganz laut geschrien, oh Scheiße.
Ja, auf alle Fälle noch was ins Gesicht bekommen.
Ja, da habe ich, glaube ich, auch gedacht, also nicht, dass das was Schlimmeres ist, aber ist zum Glück nicht so. Und dann können wir jetzt, ich glaube, es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass wir zu einer Europameisterschaft fahren, wo wir wirklich absolut verletzungsfrei hinfahren können, alle. Das ist schon schön, muss ich sagen.
Ich hatte tatsächlich beim Spiel Dortmund gegen Schalke eher mehr Angst, muss ich an dieser Stelle so sagen, wenn ich da Gobi und Ted aufeinander zulaufen sah oder auch Ali Schafter. Da musste Ted und auch Hasan Koperan ordentlich einstecken an dieser Stelle.
Ja, das glaube ich gerne. Das Spiel habe ich ja leider nicht mitbekommen.
Aber nichtsdestotrotz abstreiten kannst du nicht, dass die Nationalspieler sich am vergangenen Wochenende tatsächlich im blinden Form gezeigt haben. Ich meine, du hast zwei Treffer gemacht.
Ja.
Ja, 2 Treffer plus den 6 Meter gemacht. Hm. Jonathan Tönsing hat getroffen, Alex Fangmann hat 3-mal getroffen, Koperan hat eine tolle Leistung gezeigt.
Hat auch getroffen.
Das sowieso, muss ich gerade sagen, im Derby. Sepp Themel hat eine Bombenleistung gezeigt. Da könnte man sagen, euer Formhoch kommt ja tatsächlich zur richtigen Zeit, ne?
Ja, ich habe das ja auch schon gegenüber der ARD gesagt. Das trifft nicht nur auf die Marburger zu, sondern ich glaube auch auf die ganzen Nationalspieler. Wir haben eine Steigerung hingelegt, jetzt auch über die Saison hinweg, mussten natürlich auch vorsichtig sein mit den ganzen Spielen, die da in der Bundesliga und mit der Nationalmannschaft auf uns zukommen, haben das verletzungsfrei geschafft und sind tatsächlich immer besser geworden mit der Zeit. Und ich glaube, wir haben jetzt einen ziemlich guten Fokus. Man sieht es auch, glaube ich, bei den Sechsern. Gerade wenn wir Sechserschießen machen, mittlerweile kann jeder einigermaßen gut Sechserschießen. Und das, wenn man sich das vor einem Jahr noch anguckt, das war nicht gerade schön anzugucken. Da muss ich einfach sagen, sind wir jetzt alle auf den Punkt fit geworden. Und da kann man sich nur auf das Turnier freuen.
Ich erinnere, du sprichst das 6-Meter-Schießen bewusst wahrscheinlich auch an, im Hinblick auf die Heim-EM 2017 gegen die Engländer oder Türkei?
Gegen die Türkei.
Ja, wo ihr da ganz knapp unterlegen habt und damit nicht Fünfter wurdet und damit auch euch letztendlich nicht für die WM qualifiziert hattet.
Ja, wir haben ja damals nicht ein einziges Tor geschossen im 6-Meter-Schießen. Und ganz knapp unterlegen, nur weil die Türken nicht viel besser waren, sondern nur einen reingemacht haben.
Aber
das war immer so unsere Schwäche. Und ich glaube, da sind wir jetzt besser geworden. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch in allen Bereichen nochmal besser geworden. Sind es Freistöße, die wir mittlerweile viel reinmachen. Also gerade auch Ali zum Beispiel hat ja auch gegen Schalke, ich glaube, 2 Freistöße reingemacht. Ich gegen Dortmund dann nochmal, der Jonathan, da muss man gar nichts drüber sagen, der ist ja sowieso in überragender Form, macht ja ein Ding nacheinander rein. Das ist schon einfach super, dass wir jetzt auch diese Entschlossenheit haben, vor dem Tor das Ding reinmachen zu wollen. Und das war nicht immer so.
Wenn man sich so die Leistung in der Bundesliga anschaut, du hast es ja angesprochen, Jonathan Tönsing in herausragender Form, wurde ja auch zu Recht zum Spieler der Saison gewählt. Und dann mit der Heim-EM 2017 vergleicht. Warum, oder man hat erstmal das Gefühl, dass ihr reifer und besser geworden seid. Warum dann diese sehr verhaltene Außenseiterrolle, die euch zuschreibt? Ich meine, dass man jetzt nicht sagt, wir werden jetzt Gruppensieger, bei dieser Gruppe ist klar, aber ja, ich habe so von vielen das Gefühl, dass man die Gruppe stärker macht, als man selbst vielleicht auch ist.
Also unser klar definiertes Ziel, das haben wir an dem Lehrgang in Stuttgart alle gemeinsam formuliert und auch als unser Mannschaftsziel unterschrieben, ist, dass wir die beste Leistung, die wir im Halbfinale bringen können, bringen wollen. Das impliziert, dass wir ins Halbfinale kommen. Das heißt, so eine krasse Außenseiterrolle schreiben wir uns selber gar nicht zu. Wir sind einfach nur vorsichtig, weil wir das in den letzten vergangenen 10 Jahren nicht waren. Da wurde dann immer geäußert, okay, wir schaffen das, wir kommen jetzt ins Halbfinale und dann versuchen wir unter den ersten 3 anzugreifen. Ich glaube, dadurch, dass wir erwachsen, dass die Mannschaft erwachsener geworden ist, sind wir jetzt auch realistischer geworden und können einfach auch mit diesem, ja, mit diesem Druck, der dann vielleicht herrscht, auch gut leben, dass wenn man dann zum Beispiel das erste Spiel gegen England vielleicht positiv gestalten sollte, dass wir dann natürlich, gut, dann haben wir natürlich nicht mehr eine Außenseiterrolle, das ist absolut klar. Ich glaube, wir sehen uns alle in der Situation, dass wir in dieser Gruppe jeden schlagen können, aber wir haben nun mal auch 3 der 4 Halbfinalisten von 2017 bei uns in der Gruppe und das darf man nicht unterschätzen, muss man einfach sagen, das sind 3 Riesenbrocken.
Wie helfen euch da letzten Endes die Duelle mit Mansos und Tikhonov, den beiden russischen Nationalspielern oder man kann ja auch schon sagen Stars, die ja in Russland ja auch Geld bekommen fürs Blindenfußballspielen. Tikhonov ja einer der besten Spieler Europas. Ich glaube, du oder einer auf jeden Fall aus Marburg hat gesagt, wenn nicht sogar der beste Spieler Europas. Mansos, der Kapitän der Mannschaft. Also inwieweit helfen euch solche Duelle auch in der Bundesliga weiter?
Ja, absolut. Also es ist natürlich, wenn man jetzt das beste Beispiel ist St. Pauli, die gegen die beiden russischen Nationalspieler nicht ein einziges Tor fangen und das solide 2-0 runterspielen, muss man einfach sagen, Rasmus Nájez war da einfach bockstark, hat da gar nichts mit sich reden lassen, niemanden durchgelassen. Das hilft uns, glaube ich. Und bei den Mannschaften, die nicht so aufgestellt sind wie St. Pauli, wo man nicht so eine defensiv starke Leistung haben kann im Verbund, ist es vielleicht für den einen oder anderen Spieler auch mal interessant, im 1-gegen-1 gegen solche Spieler zu gehen und dann auch mal ja die Stärken rauszukriegen, sich vielleicht auch Sachen abzugucken, aber auch zu schauen, wie kann ich den verteidigen. Und ich glaube, das hilft, kann uns schon ordentlich helfen für die Europameisterschaft. Ich bin mal gespannt, was die russischen Spieler sagen würden, was ihnen jetzt da geholfen hat, in der Bundesliga zu spielen. Das weiß ich nicht, aber da wäre mit Sicherheit auch einiges dabei. Also ich glaube, da kann man nur voneinander lernen. Und wer dann da die besseren Vorteile für sich rauszieht, der hat natürlich da gute Karten.
Ja, das Thema russische Spieler finde ich sowieso ein bisschen suspekt. Und das ist jetzt nicht als Vorwurf an Dortmund gemeint, sondern die Tatsache, ich habe jetzt irgendwie gehört, dass der russische Nationalspieler wohl nicht so ganz von dem Projekt Blindenfußball-Bundesliga überzeugt ist. Und im selben Atemzug fliegt man nach Hamburg und testet jetzt Anfang der Woche gegen St. Pauli. Also da war eine Auswahl von Stern Moskau. Unter anderem mit Dennis Egorov und sowas. Ja.
Also ich weiß, dass auf der Liste, auf der Reiseliste von Russland alle Nationalspieler draufstehen, die man gewohnt ist. Also Mansos und Tikhonov werden auch dabei sein. Und sie werden aber gegen einen St. Pauli spielen, was nicht durch die Nationalspieler durch unsere Nationalspieler verstärkt ist. Insofern weiß ich nicht, inwiefern sich das dann lohnen soll für die Russen.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ihr müsst ja gleich voll da sein. Du hast angesprochen gegen England. Das ist ja, ihr seid eine Fünfergruppe mit Russland, Frankreich und England und Griechenland. Griechenland, ja, der auf dem Papier nominell klare Außenseiter, muss man an dieser Stelle so sagen. Aber England müsst ihr halt dann auch schlagen, wenn ihr unbedingt ins Halbfinale kommen wollt.
Naja, also England schlagen müssen. Ich würde uns gar nicht so einen großen Druck auferlegen. Das wäre natürlich toll. Ein Unentschieden würde uns auch enorm weiterhelfen. Und selbst wenn man eine Niederlage erleidet, weil die Engländer einfach unfassbar stark sind, kann man immer noch gegen die Franzosen und die Russen die beste Leistung abrufen und dann ins Halbfinale einziehen. Allerdings haben wir natürlich nicht vor, gegen England zu verlieren. Ganz im Gegenteil, wir wollen das Ding schon für uns sichern, aber das wird eine ganz knappe Kiste, weil die einfach auch super stark sind. Da wissen wir auch nicht, was da genauso abläuft mit gerade Williams. Der war ja auch wegen einer Krebserkrankung jetzt sehr lange nicht dabei, hat jetzt aber sein Comeback gegen Japan gefeiert. Und wir wissen absolut nicht, wie die Engländer gerade drauf sind. Wenn sie so drauf sind, wie sie sonst bisher immer drauf waren, wird das eine enorm schwere Aufgabe.
Und bei Frankreich hat man ja gehört, dass die Entwicklung so ein bisschen stagniert, die Blindenfußballentwicklung, ne?
Ja, das kann sein. Also sie haben jetzt wohl den ehemaligen besten Spieler der Welt wieder in ihren Reihen, Frédéric Widerroux. Ich habe nur gehört, dass er momentan in keiner guten Verfassung sein soll und jetzt nicht der überragende Spieler. Allerdings hat Frankreich wohl auch gegen Spanien jetzt, ich glaube im Juni oder Juli, getestet und auch mal nebenbei 3-0 gewonnen. Das muss man halt auch eben erstmal machen. Deswegen, Frankreich ist die absolute Wundertüte in der Gruppe, würde ich einfach mal sagen. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Das weiß, glaube ich, auch keiner von uns.
Wobei ihr ja auch gegen Spanien getestet hattet, aber deren Mittelstürmer ja auch fehlte im Frankental.
Welchen Mittelstürmer meinst du?
Den Neuner, dessen Namen mir gerade tatsächlich entfallen ist.
Oh, das weiß ich jetzt auch nicht.
Also wenn ich ihn lese, dann weiß ich sofort wieder, wer es ist.
Naja, ich kann mir vorstellen, wie El Hadaoui, ich weiß aber nicht mehr genau.
El Hadaoui war dabei.
Ah, okay. Ich meine, dass die alle ihre stärksten... Ah nee, ich weiß, wie du meinst. El Nino.
Ja, danke.
Martin Gaitan oder wie der heißt. Ja, genau. Aber die Spanier sind ja auch extrem stark. Aber sie haben, das muss man auch sagen, ne, gegen uns, als wir gegen sie gespielt haben, sie haben 1-0 gewonnen durch ein Freistoßtor, aber sonst kam von denen auch nicht viel mehr. Also es war jetzt keine Überlegenheit, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Und das sind sowieso nicht unsere Gegner, das wird dann erst Zukunftsmusik vielleicht im Halbfinale sein.
Toll, dass du das Wort Zukunftsmusik erwähnst. Das ist nämlich tatsächlich die EM. Und das war es auch schon wieder mit einer Folge von Void, der Blindenfußball-Podcast, mit mir, Jonas Bartmann. Ich bedanke mich bei meinem Gast Tami Kuttig.
Gerne.
Wir sehen uns ja tatsächlich in Rom. Maurizio Valgoglio und meine Wenigkeit werden da die Spiele der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft an die Endgeräte bringen. Also sprich, wir werden auch in Rom eine Live-Audio-Deskription für euch zur Verfügung stellen. Also das nochmal so am Rande erwähnt, wer dem Ganzen auf den Geschmack gekommen ist, nach der durchaus spannenden Blindenfußballsaison, in der FC St. Pauli durch die Saison marschiert ist und dann am Ende doch noch von den Marburgern vom Thron gestoßen ist. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Voi, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.